ARD. SWR1, Leute, und ich begrüße ganz herzlich Maximilian Pollux, einst ein wegen Drogen- und Waffenhandel, Raubüberfällen gesuchter Krimineller, der dafür 10 Jahre im Knast gesessen hat. Heute ist er erfolgreicher Autor, Podcaster und Anti-Gewalt-Trainer. Mit seinem Verein Sichtweisen geht er an Schulen, Jugendhäuser und Gefängnisse und versucht Jugendlichen klarzumachen, dass eine kriminelle Karriere alles andere als erstrebenswert ist. Herzlich willkommen, Maximilian.
Ach, guten Morgen.
Wir haben uns vor der Sendung aufs Du geeinigt, ja. Und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich im Knast? Duzen sich Häftlinge automatisch oder gibt es da auch welche, die man sieht?
Nee, Häftlinge duzen sich normalerweise.
Und das Aufsichtspersonal wird wahrscheinlich...
Die sollen gesiezt werden, aber da findet man gerade in Bayern, findet man dann so Zwischenarten, so, also geh mal Pollux, schau, dass du dich schleichst. So, also das ist dann irgendwie so, es wird der Nachname verwendet, aber geduzt.
Okay. Für alle, die dich nicht kennen, lass uns dich mal kurz näher vorstellen.
Ja, ich war schon bei der Vorstellung jetzt. Es ist immer so, die erste Hälfte, die klingt so fürchterlich, aber ja gut, schauen wir mal, ob die zweite jetzt besser ist.
Aber die macht es natürlich auch spannend.
Die macht es spannend, ja.
Also, lass uns mal auf unterschiedliche Jahrzehnte deines Lebens blicken. Du bist heute 42, ja. Lebst in Mainz, bist glücklich verheiratet, hast heute Hochzeitstag, also vielen Dank, dass du hierher gekommen bist.
Tatsächlich, 7. Hochzeitstag, 10. Jahrestag.
Bist ein sehr erfolgreicher Podcaster im True-Crime-Bereich, hast gerade ein neues Buch veröffentlicht über Narzissmus, gefährliches Ego, über das wir später noch intensiver sprechen werden. Wie zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 bist du heute mit deinem Leben?
Aktuell, gerade eben jetzt, heute. Ich muss mir da eine 10 oder ich möchte mir da fast eine 10 geben, ja.
Weil du sagst, Mensch, ich bin jetzt schon so lange glücklich verheiratet, oder?
Läuft bei mir. Nee, also das mit der Heirat, da kann man von Glück sprechen. Das ist das größte Glück, das ich je hatte. Aber auch sonst, ich hab viele Jahre auf was hingearbeitet und habe jetzt so die letzten, ich würde sagen 1-2 Jahre wirklich das Gefühl, dass die Sachen, die man so gepflanzt hat, dass die jetzt alle aufgegangen sind, dass ganz viele Samen, die ich gestreut habe, jetzt Ertrag bringen. Und damit meine ich gar nicht das Monetäre, sondern einfach, ich bin an dem Punkt, ich habe eine Arbeit, die ich liebe, ich habe eine Familie, die ich liebe, ich habe keine Angst mehr, ich bin relativ gesund, ich war lange Zeit psychisch krank. Top, Punkt.
Besser geht's nicht.
Wirklich.
Dann lass uns mal 30 Jahre zurückspringen. Was hätte denn der 12-jährige Maximilian Pollux dazu gesagt, wenn ihm jemand erzählt hätte, du wirst mal richtig in der Öffentlichkeit stehen, du wirst erfolgreich sein, Interviews geben und Bücher schreiben?
Das ist einer der Gründe, warum ich mir eine 10 gebe. Ich glaube, mein Kind, also ich als Kind, würde mich gerade mega gut finden. So, ich habe wirklich das Leben bekommen, von dem ich als Kind noch nicht mal gewusst habe, dass man es haben kann. Also es ist sogar besser geworden.
Du arbeitest ja viel mit Jugendlichen, als Anti-Gewalt-Trainer zum Beispiel. Ja. Wenn du jetzt einem Sozialarbeiter schildern müsstest, wie der 12-jährige Maximilian Pollux tickt, wie würdest du das machen?
Der 12-jährige ist noch nicht so schwer. Der 12-jährige war noch präpubertär, der war einfach zufriedenzustellen. Schwierig wurde es 2-3 Jahre später so. Da war es dann sehr, sehr schwer. Also jetzt war es, ich hätte gesagt, bei einem 12-Jährigen versuchen wir ein Vorbild zu finden, dem der nacheifern kann. Vor allem bei Kindern ist wichtig, mach die Träume nicht kaputt, sondern versuch die in eine realistische Richtung zu lenken, ohne die aber klein zu halten. Denn was wollte ich damals werden? Damals wollte ich tatsächlich erstmal Künstler oder sowas werden, mit 11, 12 oder so, Regisseur, ich wollte Filme machen oder sowas. Und meine Mom, ohne das Böse zu meinen, hat damals gesagt, ja gut, dann musst du jetzt erstmal aufs Gymnasium und dann machst du dein Abitur und dann machst du dein Studium und dann studierst du Film oder so und dann machst du ein Praktikum und dann kannst du mit 30 einen Film machen. Basically war das die Version. Und ohne dass sie es wollte, hat sie mir damit diesen Traum damals unmöglich gemacht, weil ich wusste, ich werde kein Abitur schaffen.
Aber das geht natürlich vielen Kindern so. Ja. Du hast aber mit 13 zum ersten Mal dann Drogen geschmuggelt über die deutsch-niederländische genau. Grenze.
Der Cut also, war recht hart dann zwischen den zwei Träumen.
Ja, genau. Was ist zwischen 12 und 13 passiert, dass sich dein Leben so verändert hat?
Tatsächlich war es das. Dieses, hey, ich habe ADHS und so und ich bin sehr schlecht irgendwie auf Sachen zu warten, dass ich die möglich mache und die müssen recht schnell passieren. Und zu sagen, ey, in 10 Jahren kannst du dann einen Film drehen, war so für mich, nee, halt, okay, ich brauche aber doch jetzt, ich will jetzt Bestätigung, ich will jetzt Aufmerksamkeit, ich will jetzt Geld. Und bin dann über einen Onkel eigentlich, der mir angeboten hat oder mich gefragt hat, ob ich ihm einen Gefallen tun kann und für ihn was abholen kann in den Niederlanden. Und die haben das damals gemacht, das waren ältere Männer, das waren erwachsene Männer, die haben das damals gemacht, weil die wussten, wir sind in Deutschland erst ab 14 strafmündig. Heißt, wenn ich erwischt werde, kann mir nichts passieren. Also ich kriege halt Probleme mit dem Jugendamt, aber ich werde nicht in den Knast gehen, also muss ich auch niemanden verraten, so haben die gedacht. Und es war so der Einstieg in eine Welt, in der eben schneller Bestätigung folgt und auf jede Handlung, die ich mache, direkt was kommt und nicht erst 10 Jahre Studium dazwischen liegt. Und das war für mich super verlockend.
Ein Hörer hat geschrieben, sagen Sie doch Gefängnis statt Knast. Knast ist so populistisch und klingt abwertend. Wie siehst du das, Maximilian?
Ich verstehe natürlich, worauf der Herr hinaus will. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist Knast tatsächlich aus einer alten Gaunersprache so irgendwie. Also es ist jetzt nichts Abwertendes für mich.
Und du sagst es selber auch, ne?
Ich weiß, was damit gemeint ist. Wenn wir Menschen Knacki nennen oder Junkie oder solche Begriffe, dann setzen wir ein Label und es ist oft aus einer abwertenden Vergangenheit. Aber ich finde das Neubewerten von so Begriffen auch nicht schlecht. Und wenn es jetzt jemand heute stolz trägt, so ich war Knacki und bin jetzt hier anders, dann ist das okay.
Okay, und da du selbst auch von Knast sprichst,
voll,
darf ich das auch?
Okay. Wichtiger wäre, dass wir mehr Geld für Essen für Gefangene pro Tag zur Verfügung stellen. Das sind gerade 2,17 Euro. Das wäre mir lieber, als dass wir darüber streiten, wie man es nennt.
Okay, lass uns von heute aus 10 Jahre zurückspringen. Mhm. Da warst du 32 und da warst du wieder draußen aus dem Knast. Mhm. Ein Jahr warst du draußen. Mhm. War es dir in diesem Jahr schon gelungen, komplett neu durchzustarten? Oder war dein Alltag noch stark geprägt Nein. von deiner Vergangenheit?
Also ich bin aus der Haft entlassen worden und war komplett verloren. Ich bin ja mit 21 rein, mit 31 dann raus. Habe sozusagen, davor muss man auch sagen, ich bin 19, habe ich einen Haftbefehl gehabt. Bin aus Deutschland weg, habe also nie so ein normales Leben als erwachsener Mensch gehabt. Als ich dann entlassen wurde, ich hatte nie einen Mietvertrag unterschrieben. Ich hatte nie einen Telefonanbieter gefunden. Ich hatte kein WLAN eingerichtet oder solche Sachen. Und kam dann raus und musste eben lernen, wie man von einem Tag auf den anderen eigentlich erwachsen ist. So, und das war sehr problematisch. Plus Haft, es gibt so ein paar Besonderheiten. Ich glaube, ich habe in den 10 Jahren weniger Menschen gesehen, als ich heute am Tag sehe, wenn ich jetzt über einen Bahnhof gehe oder so. Weil ne, da gibt es 800 Gefangene, 500 Beamte und wie oft siehst du dann alle? Nie so. Und jetzt gehe ich über den Bahnhof und sehe an einem Tag mehr Menschen auf einmal. Das macht was mit einem.
Das hat dich dann erstmal erschlagen.
Das hat mich erschlagen, ne? Und man spricht dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn Situationen, die andere Menschen normal einfach ertragen können oder hinnehmen und kein Problem damit haben, auf die habe ich super stark reagiert. Ich hatte dann Albträume, ich konnte nicht schlafen, konnte am Tag eigentlich nur eine Sache machen. Also entweder heute das Jobcenter, morgen den Arzt und übermorgen das Bewerbungsgespräch. Anders ging es gar nicht. Also ich konnte nicht mehr als eine Tätigkeit pro Tag machen, dann war ich erschöpft. Ich habe teilweise 18 Stunden geschlafen am Tag. Und nicht, weil ich faul bin, sondern einfach, weil es nicht ging.
Das ist natürlich krass, wenn man weiß, was du heute alles machst.
Ja, ne? Heute arbeite ich 18 Stunden, 7 Tage die Woche. Das bin eigentlich ich so. Und es war eine schlimme Zeit. Und ich habe in der Zeit, ging es mir eigentlich nur um eine Sache. Nicht rückfällig werden.
Was würdest du sagen, hat den Ausschlag gegeben, dass du es geschafft hast, dass du nicht rückfällig wurdest?
Ich hatte mir tatsächlich einen Plan gemacht in Haft, wie ich mich beschäftigt halte. Also es ging so, ich wusste, ich werde nicht gleich einen Vollzeitjob arbeiten können und so. Also habe ich mir gedacht, okay, was mache ich in diesem ersten Jahr? Ich will viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich will extrem viel Sport machen, weil ich gewusst habe, der macht mich müde und nimmt mir ein bisschen diesen Stress. Und das Dritte war, ich dachte mir so, oh, ich werde internationaler Playboy. Nein, aber tatsächlich, ich hatte ja 10 Jahre lang keine Frauen gesehen. Davor war ich ein Kind, ein Jugendlicher, komischer Jugendlicher und war dann als erwachsener Mann irgendwie gestanden so draußen und habe mir gedacht, okay, jetzt sprichst du meine Frau in der Bar an oder jetzt gehst du mal auf ein erstes Date, all diese Dinge. Und ich hatte mir davor wirklich gedacht, ich glaube, ich kann diese Dämonen, das, was mich angetrieben hat, dass ich mich in Gefahr bringe, das habe ich damit beschäftigt. Weil jetzt eine Frau einfach mal so zu sagen, hallo, Sie sehen toll aus, wollen Sie mit mir essen gehen? So, das ist ja total, das macht einem ja Angst. Und so hatte ich irgendwie diesen Nervenkitzel und habe dabei auch gleichzeitig das zweite Problem oder ein anderes großes Problem. Wie kriegt man einen Freundeskreis, der nicht kriminell ist? Ich kannte überhaupt keinen Menschen. Ich kannte nur Gefangene oder andere aus meiner Zeit als jugendlicher Täter. Und dann kam ich zurück nach Nürnberg und dann dachte ich mir, wie baue ich mir denn jetzt einen Freundeskreis auf, der nicht auf Drogen und Gewalt und sowas basiert? Und dann dachte ich mir, ist gut, ich date jetzt einfach Frauen und dann haben die vielleicht einen Freundeskreis oder einen Job und dann kann ich da Leute kennenlernen.
Hast du so deine Frau kennengelernt?
Und so habe ich auch meine Frau kennengelernt.
Okay. Wie hat die reagiert, als du gesagt hast, ich habe 10 Jahre im Gefängnis gesessen?
Am Ende des ersten Jahres auf einer Party in Frankfurt kennengelernt. Und ich glaube, am ersten Abend war das schon Thema, weil ich keinen Führerschein habe und auch, also damals erst recht nicht. Und sie dann irgendwie uns heimgefahren hat und so. Und dann kam es schon, sie hat das mich nicht dafür verurteilt. Die Frage war, ist, glaube ich, die erste Frage, die Leute dann immer gerne beantwortet haben, für was? Und da gibt es wirklich eine Art Hierarchie, was Menschen bereit sind zu ertragen oder nicht schlimm zu finden. Und da sind ein paar ganz seltsame Sachen. Also Raub zum Beispiel kommt sehr gut an, habe ich so das Gefühl, weil die Leute nicht wissen, was Raub wirklich ist. Die denken dann, du bist so eine Robin Hood oder so und die denken nicht, dass du ja damit Leute traumatisiert hast mit diesen Taten. Drogen ist ein zweischneidiges Schwert, so wenn Leute selber Konsumerfahrung haben, dann wissen sie, okay, dass das jetzt nicht das Schlimmste vielleicht ist. Aber wenn die Leute gar keine Erfahrung damit haben, dann haben die gleich so diesen Typen im Kopf, der irgendwie da am Spielplatz irgendwelche Kinder abhängig macht. Das ist übrigens ein Mythos, nicht aus heldenhafter Sicht, aber Kinder haben kein Geld. Also warum sollten Dealer da irgendwie rumhängen? Aber natürlich hat man ein schlechtes Bild von Drogendealern zu Recht auch. Und bei mir war ja so diese Mischung Drogen und Gewalt. Und dann geht es, glaube ich, noch darum, dass ich so jung eingesperrt wurde. Und deswegen haben die wenigsten Leute, also ich habe sehr wenig schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Okay, dass dir dann da Vorurteile entgegengekommen sind. Bei Vergewaltigung und Mord wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen,
auch
eine Frau kennenzulernen, oder?
Vollkommen zu Recht. Also ich finde, ich bin da recht ein Hardliner fast schon für das, dass ich selber Täter bin. Ich bin für mehr Transparenz hinsichtlich Sexualstraftaten, auch anderer Straftaten. Es sollte möglich sein, die einzusehen, was jemand in seiner Vergangenheit gemacht hat. Gerade wenn es gegen sexuelle Selbstbestimmung geht. Dann könnten wir so vielen Frauen so viel Leid ersparen, wenn die sehen könnten in der Datenbank. Das ist dieser und dieser Täter, weil die werden dir das nie sagen. Also ich habe noch nie einen Vergewaltiger getroffen in Haft, der ehrlich seiner Tat gegenüber war.
Maximilian, mit 19 bist du dann aus Deutschland geflohen, weil es einen Haftbefehl gegen dich gab. Mhm. Wie habe ich mir dieses Leben auf der Flucht vorzustellen?
Alles, was du jetzt machst, also worauf unsere Gesellschaft basiert, Rechte und Pflichten jedes einzelnen Bürgers, kannst du alle wegschneiden. Und was dann übrig bleibt, ist dann das Leben.
Heißt,
ich hab,
taucht dann irgendwie unter?
Genau, also erstmal verlierst du deinen Namen. Den lässt du dort zurück, wo du losreist. Dein Pass lässt du zurück, deine Krankenversicherung lässt du zurück, dein Bankkonto lässt du zurück, deine Identität, deine Familie, deine Freunde, deine Gewohnheiten, deine Hobbys, alles, was du davor so alltäglich gemacht hast, wirst du zurücklassen. Und gehst an einen anderen Ort. Ich bin damals nach Tschechien gegangen. Ich war 19 so. Ich wollte nicht ganz weg und ich habe auch damals die finanziellen Mittel gar nicht gehabt, um jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich ziehe jetzt nach Monaco oder was. Und war dann in Tschechien. Ich habe kein Tschechisch gesprochen. Ich habe dort niemanden gekannt. Also ich hatte keine Freunde, keine Kontakte. Und bin dann dort untergetaucht. Das heißt, ich habe dort versucht, am ersten Mal kein großes Aufsehen zu erregen. Und dann habe ich aber Geld gebraucht und habe dann dort Straftaten begangen. So.
Und dann kommt man natürlich auch mit der entsprechenden Szene wieder in Kontakt. Ne?
Ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich sonst Geld verdienen soll. Also habe ich in Deutschland nicht geschafft, dann schaffe ich es in Tschechien auch nicht so, wo es wirklich schwerer ist, noch Geld zu verdienen. Und habe dann eben Drogen geschmuggelt von Tschechien, Drogen und Waffen nach Deutschland.
Mit 21 bist du von Zielfahndern geschnappt worden. Was für Erinnerungen hast du an den Tag?
Ich bin ja dann aus Tschechien irgendwann weg, war dann in Spanien, bin dann in den Niederlanden und habe in den Niederlanden eigentlich für mich besser gelebt, weil ich die Sprache konnte und mich nicht mehr so fremd gefühlt habe. Und dann kam dieser Tag, es waren über 2 Jahre, man kann nicht jeden Tag immer Angst haben. Am Anfang ist es ständig in deinem Kopf, okay, heute werde ich verhaftet oder morgen werde ich verhaftet oder ich brauche gar nicht planen, mein Leben kann jeden Tag vorbei sein. Aber dann irgendwann der Mensch kann nicht ewig in Panik sein. Irgendwann gewöhnst du dich an diesen Zustand. Ich vergleiche das oft, wie wenn jemand einen Tumor hat. Das nimmt am Anfang alles ein, aber irgendwann gewöhnst du dich selbst an diese schlimme Situation. Und wenn dann aber die Nachricht kommt, okay, jetzt wird er operiert oder jetzt muss er raus, ändert es wieder was. Und sowas mit der Verhaftung, ich hatte es an dem Tag nicht im Kopf. Ich bin von der Zielfahndung gefunden worden, ich bin von dem Arrestatio-Team festgenommen worden. Es sind Spezialisten in dem, was sie tun. Du siehst die nicht. Also die haben die Straße gesperrt, haben sich als Müllmänner verkleidet. Und als ich dann vorbei bin, haben sie mich direkt geschlagen, also mit Gewalt zu Boden gebracht, sehr, sehr aggressiv, auch zu Recht. Haben mir einen Sack über den Kopf, Kabelbinder auf die Füße, Kabelbinder an die Hände. Und durch diesen Sack ich dachte, es wäre eine Entführung. Ich dachte nicht, dass es die Polizei ist. Ich hatte schon wieder so viel Streit mit allen möglichen Leuten, dass ich eigentlich gedacht habe, ich werde gerade entführt und habe ich schon überlegt, wie viel Lösegeld kann ich zahlen? Wer kriegt es? Werde ich verletzt vorher?
Sei dann fast erleichternd, dass es die Polizei war.
Oder? Ja, beim Lösegeld hätte ich vielleicht nach einer Woche draußen sein können, dann so waren es 10 Jahre, wer weiß. Oder ich weiß nicht. Es war erleichternd in dem Sinne, dass ich wusste, okay, es ist jetzt vorbei. Hm. Und ich weiß, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt kommt nämlich Haft, also eine Gerichtsverhandlung und Haft. Aber dadurch, dass mein Hund noch draußen war, hatte ich so einen Druck. So ich wusste, der Hund ist in der Wohnung eingesperrt. Ich wusste, keiner kann den finden. Das ist ein Safe House gewesen, also eine Wohnung, die keiner kannte außer mir. Ich war der Einzige, der einen Schlüssel hatte. Die Polizei wusste nicht, wo die Wohnung ist. Und dann hatte ich gleich diesen nächsten Konflikt. So, was mache ich denn jetzt? Lasse ich den Hund in dieser Wohnung verhungern? Und ich habe den 2 Jahre dabei gehabt. Das war mein Baby so. Oder sage ich der Polizei, wo die Wohnung ist und gehe das Risiko ein, dass die den erschießen und das vor allem finden die dann meine Sachen auch noch mehr Waffen, noch mehr Geld, ein bisschen falschen Pass, ein bisschen solche Sachen. Das war dann wirklich der Konflikt, der direkt entstanden ist.
Was hast du gemacht?
Ja, da heulst du dann halt erstmal und leidest und dann irgendwann habe ich dann versucht halt mit den Polizisten einen Deal zu machen, habe gesagt, ich sage euch, wo die Wohnung ist, ich sage euch, wo ihr die Sachen findet, bitte tötet meinen Hund nicht. Und die sind dann los und dann sitzt du in der Zelle und denkst dir, das war alles der größte Fehler, den man halt machen konnte. So, ne? Ich hatte den 4,5 Jahre zu dem Zeitpunkt. Das war mein ganzes Leben eigentlich so in meinem Kopf. Und dann irgendwann kam er wieder und ja, der Hund wollte sich nicht mitnehmen lassen. Wir hatten einen Tierfänger extra dabei, der war super aggressiv. Das war auch kein braver Hund, ich war auch kein braver Typ so. War ein American Bulldog, natürlich auch noch ein Kampfhund, weil ich ein richtiger Idiot einfach war. Und die haben den dann, ich dachte dann, die haben ihn erschossen und dann irgendwann er so, nein, und er hat sich dann, irgendwann war er so müde vom, und dann hat ihn der Tierfänger am Hals irgendwie mit so einer Schleife kriegen können, hat ihn rausgeschleift und der Hund ist jetzt im Tierheim.
Okay.
Und das nächste, was er sagt, war, und jetzt lass uns über die Waffen reden, die wir gefunden haben. Und dieser Moment ist das, was für mich Kriminalität ausmacht. Das ist der Moment, mit dem ich auch oft in Schulen oder mit anderen Jugendlichen arbeite, weil ich erinnere mich an nichts anderes. Ich erinnere mich nicht an die Zeiten, wo ich mal eine Tasche voll Geld hatte oder wo es mal schön war, sondern ich erinnere mich genau an diesen Schmerz. Und der ist genau gleich. Und was man verstehen muss, ist, dieser Hund hat überlebt, aber ich habe den nie wieder gesehen.
Klar, weil du 10 Jahre weg warst, danach hat er wahrscheinlich nicht mehr gelebt. Ne?
So, der geht erstmal ins Tierheim, der sitzt wie ich hinter Gittern. Und dieser Bruch des Vertrauens, das mir... ich war mir der Verantwortung eigentlich ja bewusst, dass ich mich um ihn kümmern muss. Und dieser Bruch, dass ich sein Vertrauen so missbraucht habe, ist was, was mich bis heute vernarbt und bis heute beschäftigt und ich es nie wieder gut machen kann. Und das ist Kriminalität. So, am Ende hast du 2 Möglichkeiten und beide sind schlecht. Also du wirst in einem Dilemma landen, egal wie ich mich entschieden hätte an dem Tag, ich muss mit den Dämonen leben.
Als du dann im Knast warst, hast du dir das Leben im Knast so vorgestellt?
Ja.
Genauso.
Also es war ja nicht das erste Mal. Ich war als Jugendlicher schon in Urhaft und wir haben so eine Strafkurve. Also wir sperren Jugendliche auch gerne mal in Jugendarrest, damit die mal schwedische Gardinen von innen sehen können. Was meiner Meinung nach ein Fehler ist, weil wir damit die Leute langsam gewöhnen an was eigentlich super abschreckend ist und das ist unser schwerstes Mittel sozusagen. Und da gewöhnen wir dann einen 14-, 15-Jährigen dran, der das noch gar nicht fühlen kann, so richtig. Worauf wollte ich hinaus? Also ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich war in der privilegierten Position, dass ich aufgrund meiner Straftat und meiner Optik jetzt nicht so viel Probleme direkt hatte, sondern es war eher so, ja, okay, das ist ein cooler Dude so und dann sind andere Dudes, die genauso sind wie du.
Also du musst nichts tun, um in der Knasthierarchie nicht ganz unten zu sein.
Genau, dafür musste ich nichts tun und um oben zu sein, musste ich eigentlich nur die Dinge tun, die ich sowieso tue.
Nämlich?
mich an einen komischen Kodex halten, der mir damals sehr wichtig war, also Verschwiegenheit gegenüber der Polizei oder der Justiz, eine Bereitschaft zur Gewalt, die ich von der Straße her sowieso hatte. Also mir war ganz klar, ich werde mich nicht rumschubsen lassen, so wenn ich kann gut sprechen, das ist auch noch was. Also ich kann mich aus Streit raussprechen und bin aber bereit, auch das eskalieren zu lassen in Richtung Gewalt, wenn ich in Haft bin. Und das ist eine gute Kombination, um dort in Ruhe zu sitzen.
In Ruhe zu sitzen ist gut. Ich meine, das waren 10 Jahre. Du bist zu 13 Jahren verurteilt worden, bist nach 10 freigekommen. Das ist ja für einen jungen Menschen mit 21, ich meine, das ist die Hälfte seines Lebens.
Ja, als ich rauskam, war ich ein Drittel meines Lebens im Gefängnis und eigentlich mein gesamtes Erwachsenenleben. Das Ding ist, die Konsequenz, also wenn ich dir jetzt sage 10 Jahre, dann hast du jetzt vielleicht ein Bild davon, du kannst es mit irgendwas vergleichen, wie lange arbeite ich beim SWR, wie lange war ich in der Schule, aber wenn du es zu einem 21-Jährigen sagst, das hat ja überhaupt du hättest 10 Monate sagen können, hätte mich genauso gestört wie 10 Jahre. Also ich hatte keinen Vergleichswert so richtig, um das zu greifen.
Ich stelle mir auch vor, dass sich die Zeit wahrscheinlich wie Kaugummi zieht, weil du ja viele Dinge, die du draußen machen würdest, nicht machst.
Das stimmt nicht. Desto organisierter dein Tagesablauf ist, desto schneller vergeht der.
Okay.
Also wenn du beim Militär bist und jeder Tag ist genau gleich, dann geht die Zeit schnell. So, das ist, weil jeder Tag ist ja gleich. Mhm. Also diese Routine schafft, dass die Zeit noch schneller vergeht. Wenn ich überlege, was ich heute in der Woche mache, Das ist mehr, als ich dort im ganzen Jahr erlebt habe. Also viel mehr so, ne? Auch die Taktung an Terminen oder so, das hast du ja da alles nicht. Man muss trotzdem sagen, es ist einfach nicht zu überblicken. Wenn ich jetzt heute überlege, dass ich mit 21 wusste, und das war der Moment, den gab es dann schon, dass ich weiß auf den Quadratmeter genau, wo ich in 10 Jahren sein werde. So. Das ist eine komische Vorstellung, weil das kann eigentlich keiner sagen. Ich werde genau dort sein. Und die Ausweglosigkeit, dass du nichts dagegen tun kannst, das ist auch etwas, das, glaube ich, Menschen eigentlich nicht kennen. So dieses, es ist ein Zwang, der dir von außen aufgelegt wird für eine Tat, die ja mit jedem Tag weiter in der Vergangenheit liegt. Das heißt, wenn du dich nicht änderst, wenn du Gangster bleibst und so, dann sitzt du auch irgendwie 10 Jahre später noch genauso. Wenn du aber unterwegs irgendwann mal sagst, so, ey, das war scheiße, was ich gemacht habe. Der Mensch, der ich war ein Monster, so möchte ich nicht sein. Das ist nicht das, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel blicke. Und das ist nicht das, was ich später sein will. Dann kriegst du ein Problem. Weil dann sitzt du, sagen wir mal, nach 5 Jahren, wenn es dann langsam fällt, der Groschen, 5, 6 Jahren, sitzt du ja immer noch für einen Fehler, die eine komplett andere Person gemacht hat. Es fühlt sich so an, als wäre es ein anderer Mensch, der diese Taten ja begangen hat. Zumal es ja bei mir jetzt nicht Taten waren, wo ich sage, okay, da ist das Opfer und da ist das Opfer und da habe ich jetzt einer alten Frau was getan und so, das habe ich ja nicht gemacht, sondern ich habe basically halt Drogen verkauft. Klar ist das ein Scheißverbrechen und klar ist das nichts Heldenhaftes, aber ich konnte mich nicht wirklich schuldig fühlen. So, mir war klar, ich habe einen Fehler gemacht und dafür ist die Strafe, aber es war nicht, dass ich mich moralisch zerfetzt habe jeden Tag. Da habe ich andere Leute gesehen, weißt du, die 25 Jahre später immer noch das Bild von der Partnerin an der Wand haben, die sie getötet haben. Die dort auch jeden Tag damit sich noch konfrontieren und die diese Schuld auch nie wieder gut machen können. So habe ich mich nicht gesehen. So, ne? Also ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mein Leben ändere und was Positives beitrage, dann kann ich den Scheiß, den ich gemacht habe, ausgleichen. Das mögen manche Menschen anders sehen und ich will mich da auch nicht freisprechen von Schuld oder so, sondern es war halt, wie ich es gesehen habe.
Aber du konntest da natürlich nicht raus. Ne?
Aber du kannst nicht raus, du bleibst dort.
Nur, was machst du mit Leuten, die ja zum Beispiel ihre Partnerin, die sie noch an der Wand hängen haben, umgebracht haben?
Die sollen da schön lange sitzen.
Okay.
Das Ding ist, in Deutschland, man denkt immer, 15 Jahre lebenslänglich ist das Maximum oder so. Das stimmt ja nicht. Es ist eine lebenslängliche Freiheitsstrafe in Deutschland geht nicht unter 15 Jahren. Und ab dann kann die theoretisch unendlich sein.
Mit Sicherungsverwahrung.
Ohne Sicherungsverwahrung. Auch lebenslänglich alleine ist. Es ist keine Zeitstrafe. Lebenslänglich alleine endet nicht. Das endet nur, wenn die Anstalt und die Strafverstreckungskammer sagt, du bist frei. So könntest, also ich war mit Leuten gesessen, die 50 Jahre in Haft saßen.
Wow.
Das war auch ein Mehrfachmörder, aber der saß, als ich kam, saß der 42 Jahre und der wurde nach mir entlassen. Das war ein alter Mann, als ich kam, ne? Und ich kam mit 23 in diese Anstalt. Der saß damals schon 42 Jahre dort. Und man sieht es an den Buchnummern, weil auf der Buchnummer, die du so trägst an deiner Kleidung, da steht die Jahreszahl, in der du gekommen bist, in diese Anstalt. Und dann ist da irgendwie, dann sind da um mich rum lauter ältere Männer mit so 70er Jahre, 60er Jahre. Und ich denke mir so, da war ich ja noch nicht mal geboren. So. Also es ist nicht so, dass wir in Deutschland Leute unbedingt früh rauslassen müssen. Wir tun es manchmal, aber wir müssten nicht.
Max, was du anderen True Crime Podcastern voraus hast, du hast viele der Dinge, über die du erzählst, selbst erlebt. Du warst selbst Teil der organisierten Kriminalität, hast 10 Jahre im Knast gesessen und auch in deinem aktuellen Buch Gefährliches Ego beschäftigst du dich mit furchtbaren Verbrechen und zwar solchen, die von Narzissten begangen wurden. Da das heute so ein Modewort ist, was macht einen Narzissten im klinischen Sinne aus?
Also wir haben natürlich die Klassifikationssysteme so aus dem DSM-5 oder dem ICD-10, jetzt im 11 hat sich ein bisschen geändert. Und dann könnte man nach diesen Kriterien einen Narzissten klassifizieren. Es gibt so ein bisschen verschiedene Unterteilungen, auch den grandiosen Narzisst, den verdeckten Narzisst. Aber im Grunde für mich macht ein Narzisst aus, dass er sich das, was wir uns eigentlich selbst geben müssen, nämlich Selbstliebe und Selbstwert, dass sie sich das nicht selbst geben können, sondern immer von außen holen müssen. Mhm. Das wäre so für mich, das ist die Verkörperung dessen, ich bin nicht genug, ich muss mich nach außen hin projizieren und diese Projektion muss mir Energie geben. Und dabei benutzt man andere Menschen leider wie Akkus, um sich aufzuladen.
An was machst du zum Beispiel fest, dass Anders Breivik, der in Oslo und auf der norwegischen Insel Utøya 77 Menschen niedergemetzelt hat, ein Narzisst war? Oder zum Beispiel der Mörder des Bankierssohns Jakob Metzler, die tauchen ja beide in deinem Buch auf.
Ich habe mir nicht angemaßt, selbst zu diagnostizieren, sondern ich bin Laie, ich rede drüber, ich bin selbst Betroffener. Ich habe immer geguckt, gibt es ein Gutachten, hat ein Gutachter das schon formuliert? Und erst dann habe ich die Leute ins Buch geholt. Und bei all diesen Personen in dem Buch gibt es Gutachter, die eben der Meinung sind, dass wir eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder zumindest einen narzisstischen Persönlichkeitsstil bei diesen Personen sehen.
Der Mörder von Jakob Metzler, von diesem 12-jährigen Bankierssohn, das ist der, von dem du in deinem Buch sagst, den findest du persönlich am schlimmsten. Warum?
Ja, am schlimmsten. Er stößt mich am meisten ab. Also warum? Weil ich diese Person eben in Haft sehr oft erlebt habe. Also diese Art von Mensch. Das ist jemand, jetzt mal wieder losgelöst von ihm, weil er klagt sehr gerne. Deswegen halte ich es jetzt mal allgemeiner. Diese Art von Person begeht fürchterliche Verbrechen an Kindern und versuchen sich später als Opfer hinzustellen. Und ihm ist es ja, in dem Fall ist es ja hervorragend gelungen. Wenn man es heute googelt, dann findet man immer wieder das Folteropfer oder der unter Polizeifolter gelittene. Aber was er ist ein Kindermörder. Und diese Art, ich war in der JVA Straubing, dort gibt es 250 Mörder und Sexualstraftäter, so diese Kombination ist ein sehr unangenehmer Menschenschlag. Und ich habe bei keinem dieser Menschen ein wirkliches Schuldeingeständnis gesehen. Ich habe nie gesehen, dass es denen wirklich leid tat, dass die wirklich verstanden haben, was die getan haben, sondern immer nur, ja, ich bin zu hart verurteilt, das war ein falscher Prozess, ich hätte so nicht verurteilt werden dürfen. Und damit lösen die ihre Tat von sich. So, sie geben an, sie gehen selbst in die Opferrolle, geben anderen die Schuld daran, dass sie einem Kind etwas getan haben. Und ja, also es ist für mich unerträglich, diese Selbst. Ne, ich kann es gar nicht. Also ja, unerträgliche Menschen im privaten Umgang, sagen wir es so.
Jetzt ist ja klar, weder der Mörder Jakob Metzlers noch einer der anderen Täter, die du in diesem Buch beschreibst, sind Menschen, mit denen man verglichen werden möchte. Ab wann hast du dich gefragt, bin ich nicht vielleicht selbst auch ein Narzisst?
Das war ja das Blöde. Also ich wollte nicht in dem Buch auftauchen. Das war nicht von vornherein geplant. Ich wollte ein Buch über Narzissmus schreiben, über narzisstische Täter. Und wenn ich arbeite beim Podcast zum Beispiel, dann pro Fall oder also pro Thema suche ich immer eine Person, die ich gut kenne. Jemanden aus diesem Privatleben ich auch was berichten kann, mit dem ich im Knast war oder befreundet war. Und so bin ich da rangegangen, dachte ich mir, wen nehme ich denn da? Wen, mein Vater? Oh, irgendwie. Und während ich so überlegt habe, hat meine Frau dann gesagt, schreib doch über dich. Du bist ein Narzisst. Und dann war ich erst super so, was fällt dir ein? Also das ist jetzt hier von der Couch so eine Laiendiagnose in den Raum schleudern. Und dann habe ich eben die 9 Kriterien angelegt, die es damals im DSM-5 gab. Und habe eigentlich 9 von 9 Treffer.
Was wären das zum Beispiel für Kriterien?
Grandiosität. Glaubt an die eigene Grandiosität und versucht ständig andere davon zu überzeugen. Das ist ganz klassisch bei mir. Also ich glaube, ich bin super und ich erzähle das auch allen. Also ich sage ja nicht nur, ich habe einen Podcast, ich habe den besten True Crime Podcast Deutschlands. Nicht nur ein Autor, sondern hey, ich bin auch jetzt Bestseller-Autor. Das ist eins der Kriterien, die erfüllt. Und so habe ich leider aber auch sowas wie, zeigt keine Empathie. Oder tut sich schwer, Empathie zu zeigen. Und da habe ich immer gesagt, nee, ist doch gar nicht so. Ich liebe doch meine Frau, meine Hunde, meine Eltern, meine Freunde. Das ist mir alles super. Ich weine bei Filmen. Und das ist perfekt die Antwort eines Narzissten. Ist dir aufgefallen, wie oft ich meine gesagt habe? Meine Frau, meine Freunde, meine Familie. Und dieses Weinen bei Filmen, als ich dann der Sache auf die Spur gegangen bin, habe ich gemerkt, ich weine bei Filmen, weil ich mir vorstelle, ich bin betroffen. Also wenn Bambis Mutter stirbt, stelle ich mir vor, ich bin die Mutter. Oder Bambi. So weine ich. Und als ich dann mit meiner
Frau, nicht wegen Bambi.
Das ist es. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das so machen könnte. Und als ich mit meiner Frau geredet habe, hat die gesagt, ja, ich weine wegen Bambi. Ich mache das nicht. Und ich so, hä, ich dachte, das machen alle so. Und ich bin 42 oder damals 40 gewesen, habe 20 Jahre Therapie im Rücken, dachte, ich bin ein reflektierter Mensch, arbeite in der sozialen Arbeit, gebe mein Bestes, ein guter Typ zu sein. Und habe dann gemerkt, shit, da ist dieser blinde Fleck für eine ganze Persönlichkeitsstörung, die alles beeinflusst, was ich mache, alles, was ich denke, was ich höre, wie ich sage, ich bin komplett kritikunfähig. Das sind Sachen, die sind alle symptomatisch eben für diese Störung und ich wusste es nicht.
Und du hast es dann auch richtig testen lassen. Also du hast jetzt nicht nur laienhaft gesagt, shit, diese neuen Kriterien, die treffen alle auf mich zu, sondern du hast dann wirklich ein diagnostisches Testverfahren.
Ja, das ist absolut, das ist nicht, das solltet ihr nicht machen. Dann könnt ihr auch die Cosmopolitan Horoskop lesen. So Selbstdiagnostik ist nicht valide, also nicht statthaft. Ich habe dann mir einen Experten gesucht, natürlich da auch wieder, wie es ein echter Narzisst tut, den bekanntesten Experten Deutschlands. Habe dann irgendwie Pablo Hagemeyer ins Boot geholt. Der hat mich auf Herz und Nieren geprüft, hat dann auch eine Fremdanamnese gemacht, mit meiner Mutter geredet, mit meiner Frau geredet. Und so kriegt man dann eine Diagnose. Und tatsächlich ist eines der Kriterien, dass Narzissten es nicht wissen.
Wie sehr hat dich diese Diagnose geschockt?
Also das, was du gesagt hast, ehrt mich, aber es ist noch nicht ganz da. Ne? Also ich würde noch nicht sagen, dass ich das im Griff habe komplett. Weil eben dadurch, dass ich ja jetzt erst 2 Jahre drauf schaue, ich sehe ja jeden Tag was Neues. Und dieses Buch, ja, es ist ein Buch über Straftäter und es ist ein True-Crime-Buch, aber beim Schreiben war mir schon klar, okay, shit, das hier wird ein Narzissmus-Ratgeber. So, nur ich wollte keinen Ratgeber schreiben, aber es ist auch jetzt ein Sachbuch geworden. Und deswegen habe ich mir gedacht am Anfang, ich guck mal, was sind diese Bereiche, die denn diese Persönlichkeitsstörung alles abdeckt? Also woher kommt sie? Was für Folgen hat die? Auch sowas wie, leben wir jetzt im Zeitalter des Narzissmus durch Social Media? Befeuert es Narzissten? Macht es neue Narzissten? Oder zieht es nur die an, die es schon gibt? Und den großen, großen Block, Narzissmus in Beziehungen. Ich habe 2 Fälle, einmal ist der Mann der Täter, einmal die Frau die Täterin, in denen das tödlich endet für die Partner. Und ich habe meine Frau angeschaut und ich habe 10 bis 15 Bücher, damals so 12, 13 Bücher dazu gelesen gehabt und immer hieß es, Narzissmus überlebt. Das heißt, die Partner von NarzisstInnen sterben vor sich hin und leiden und im schlimmsten Fall werden sie wirklich zerstört. Ne? Also werden psychische, physische Gewalt in der narzisstischen Beziehung ist an der Tagesordnung. Dann habe ich meine Frau angeschaut und gesagt, ich habe die angerufen damals. So, aber wie geht's? Also Schatz, ich bin ein Monster. Und sie so, ey, ich bin am Wertstoffhof. So, was willst du? Und ich so, nein, du musst jetzt kurz, wie, du bist am Wertstoffhof alleine? Nur ein narzisstisches Monster würde dich alleine zum Wertstoffhof gehen. Und sie so, ich habe Papiermüll in der Hand, was willst du? Und ich so, du leidest du? Und sie so, ja, unter diesem Telefongespräch leide ich so halt. Und war das dann, habe ich mir das genau angeschaut. Warum ist sie immun? Oder zu einem gewissen Grad immun gegen das, was ein Narzisst, ein toxischer Narzisst tut. Und da sind wir in dem Buch draufgekommen. Was schützt dich und was macht dich extrem anfällig? Und ich habe das dann in der Recherche und in der Nachbereitung bei den Lesungen gemerkt, eben wie viele Leute davon profitiert haben, da diese Informationen zu bekommen von jemandem, der, ich finde dieses Wort self-aware Narcissist, ich wünsche mir das zu sein. Jemand, der weiß, dass er unter einer Störung leidet, die alles bestimmt, was er tut. Oder einfärbt, was er tut. Und deswegen so oft wie möglich dagegen steuert oder laut schreit so, hey, hier, ich tue diese Sachen. Bitte pass auf.
Aber trotzdem, ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, ob jemand ein gewalttätiger Narzisst ist, also wie die Straftäter in einem Buch, oder ob das jemand ist, der, ja, ich sag jetzt mal, so ein Alltagsnarzisst ist.
Nein, also erstmal sind wir alle Narzissten. Narzissmus ist wie Körpergröße, jeder hat eine. Es ist ein Unterschied zwischen Narzissmus und narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Die Pathologie entsteht durch Leiden. Entweder du leidest oder die um dich rum. Was bei mir beides zutrifft. Und wenn, natürlich gibt es nichts Schlimmeres als jemanden, der jetzt jemanden anderen umbringt in dem Form. Aber frag mal die Frauen, die seit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren neben einem Narzissten unterdrückt werden, ob das wirklich so viel, also ob das nicht auch eigentlich ein Verbrechen ist. Und viele dieser Geschädigten schildern das auch genauso und eigentlich finden auch Straftaten statt. Also psychische Gewalt ist noch nicht wirklich ein Straftatbestand oft, aber es ist oft kombiniert mit körperlicher Gewalt oder mit einer Einschränkung fürs Leben dieser Personen. Und der Anteil an Narzissten, die sich so verhalten, also Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, ist sehr hoch, gerade in Beziehungen.
Wenn du jetzt, nachdem du diese Diagnose kennst, auf deine Anfänge zurückblickst, als du 13 warst und angefangen hast, Drogen zu schmuggeln, würdest du sagen, das hing auch irgendwo mit deinem Narzissmus zusammen? Dass du in dieser Szene gelandet bist?
Wir diagnostizieren Persönlichkeitsstörungen nicht bei Kindern und Jugendlichen eigentlich, weil es ja eben dieses lebenslange Stigma ist. Ich bin da ein bisschen, also Fachkräfte machen das nicht. Und das ist auch, ich verstehe warum. Man würde so eine self-fulfilling prophecy schaffen können. Wenn ich sage, der ist ein Psychopath, dann ja gut. Aber ich merke ganz klar an meiner Motivation, an meinen Bedürfnissen, die ich damals hatte, dass es ähnliche sind, wie die ins Krankheitsbild passen. Gesehen werden, nicht wie andere sein wollen, speziell sein wollen, besondere Behandlung, besonderes Leben, glauben, man ist der Main Character in einem Spiel namens Leben. Also dieses, das ist auch ein Bild, so dieses Glaube an perfekte Liebe, an perfektes Leben, an Reichtum, an Erfolg. All das haben die meisten Menschen. Nur bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es so massiv, dass wenn ich das nicht kriege, löse ich mich auf. Das bereitet mir körperliche Schmerzen. Und es war natürlich damals ein sehr, sehr schneller Weg, diese Dinge zu erreichen. Zwar im Negativen, weil ich es im Positiven nicht konnte. Ich konnte nicht besser in der Schule sein oder plötzlich ein Genie-Klavierkind sein. Und deswegen konnte ich eigentlich nur in diese eine Richtung ausschlagen. Also ja.
Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, Maximilian, vielleicht wäre ich nie im Knast gelandet, wenn es Social Media damals schon gegeben hätte?
Tatsächlich, ja. Nicht nur Social Media, sondern die Möglichkeit, also ich arbeite ja auch ich habe einen gemeinnützigen Jugendhilfeträger, Sichtweisen e.V., wenn ihr Hilfe braucht mit euren Jugendlichen, könnt ihr euch dort jederzeit melden. Wir haben kostenlose Beratungen online, alles Mögliche, auch deutschlandweit. Und das Ding ist, manchmal haben wir so eine Mutter, die findet bei einem Jugendlichen, irgendwie einem 15-Jährigen, findet die irgendwie 7.000 Euro im Kinderzimmer. Das hat er mit Drogenverkauf verdient. Und früher hättest du da gar nichts gehabt, so was du diesem Jugendlichen hättest geben können. Was willst du sagen? So, was willst du machen? Aber dieses Kind hat offensichtlich, ich sag Hustler auf Englisch, also es ist jemand, der Geld verdienen will, der ein Talent hat früh, der ist vielleicht gar nicht richtig in der Schule. Heute hätten wir die Möglichkeit, dieses Kind über Social Media schon arbeiten zu lassen. Vielleicht will der nicht warten, bis der 19 ist, bis der Geld verdient. Vielleicht möchte der gleich was tun, also raus aus der Illegalität, aber eine Alternative anbieten. Kauf Turnschuhe. Meld ein Gewerbe an, verkauf die Turnschuhe ein Jahr später wieder als Sammlerstücke, was auch immer, mach irgendwas. Und so wäre ich gewesen.
Ja, ich habe aber auch gerade gemeint, weil wenn man eine narzisstische Veranlagung hat, dann ist natürlich dieser Social-Media-Bereich auch was,
klar,
wo man sich da wahrscheinlich sehr gut aufgehoben
es
fühlt.
Es ist eine narzisstische Bestätigungsmaschine.
Ja. Also und dann braucht man die nicht mehr von anderen Seiten.
Das andere war auch so diese Selbstwirksamkeit, dass ich halt früher hätte selbstwirksam sein müssen und nicht in der Schule sitzen. Mit meiner Störung in der Schule zu sitzen, mit 30 anderen Kindern, war verheerend.
Mit ADHS, ja.
Mit ADHS dazu noch narzisstische Persönlichkeit, das war verheerend. Klar, Social Media ist auch heute eine Krücke, die ich benutze, die mir hilft, mich zu spüren. Und das ist natürlich nur eine Krücke. Am besten wäre, man bräuchte keine Krücke. Zurzeit bin ich noch nicht geheilt, ich bin in der Therapie, aber ich brauche das tatsächlich immer noch. Also ich ziehe Aufmerksamkeit von außen und bestätige damit meinen Kern, der das nicht alleine kann.
Aber ohne Social Media, ohne Internet, wäre ja wahrscheinlich auch dein Broterwerb schwierig. Ne? Du lebst ja von den Podcasts vor allen Dingen, die du machst. Dadurch, dass du 10 Jahre im Knast warst, hast du ganz viele technische Errungenschaften rund ums Internet gar nicht mitgekriegt. Was kanntest du alles nicht, als du rauskamst?
Die größte Veränderung, als ich rauskam, war, glaube ich, YouTube. das war so das, also das war der, das konnte man sich nicht vorstellen. Als ich reingegangen bin, gab es noch Videotheken.
Und keine Smartphones.
Smartphones, ja stimmt, die habe ich ja komplett vergessen. Aber Smartphone war aber für alle, ich glaube, das ist für jeden krass, was wir heute mit Smartphones machen können, wenn man da zurückdenkt, 20 Jahre. Aber so, das war so, das, als ich rauskam, das Smartphone habe ich in die Hand bekommen, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich wollte weder WhatsApp installiert haben, noch Fotos verschicken, noch, ich wollte damit gar nichts zu tun haben, ich wollte nur angerufen werden können. Aber YouTube war wirklich krass. So dieses, dass du alles sehen kannst an einem Ort. Und ich weiß noch, in dieser Nacht dann irgendwie, als ich das rausgefunden habe, ich kam dann zu meinem Bruder und sagte, ich habe eine Seite gefunden, da kannst du alles sehen von, weiß ich nicht, den schönsten Hunden über irgendwelche Gesangswettbewerbe in Taiwan. So. Und er so, boah, wie heißt die Seite? Und ich so, YouTube. Und er so, ach so, ah ja. Weil wenn du davor so begrenzt warst, du brauchtest eine physische DVD oder was, um was sehen zu können. Oder halt eben auch dann dieses ganze Streamingdienst. Also das war schon unvorstellbar für mich, dass man dieses ganze Wissen an einem Ort haben kann. Boah.
Wie lange hast du gebraucht, bis du erkannt hast, das kann ich für mich auch nutzen, um meine Botschaften zu transportieren?
Es war komplett Zufall. Ich wäre da nicht drauf gekommen, glaube ich. Ich habe Workshops in Schulen gemacht und in Gefängnissen und so, und dann kam Corona. Und von einem Tag auf den anderen gab es diese physische Arbeit nicht mehr. Es gab dieses von Angesicht zu Angesicht Leute mit Leuten sprechen nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, okay, wo sind die Jugendlichen, die ich erreichen will? Okay, die sind online. Ja gut, dann gehe ich halt auch mal irgendwie online. Und dann ist es durch Zufall so explodiert. Ich habe das nicht geplant gehabt, ich wollte das nicht, will heute nach wie vor. Ich habe 200.000 Abonnenten auf YouTube und mache keine Videos, weil es mich so anstrengt. Also das ist gar nicht mal meins. Ich wollte Radio machen, wie gesagt.
Herzlich willkommen.
Ja, endlich. Ja, hallo.
Neuer Kollege an Bord.
Ja, super.
Genau. Ja, würde ja passen. Du wohnst ja auch in Mainz.
Ich wohne in Mainz, genau.
Was hat dieser Umzug nach Mainz damals dir gebracht? Du kamst ja aus Bayern, hast in Straubing eingesessen. War für dich klar, ich werde da nicht bleiben in Bayern? Ich muss einen neuen Wohnort finden?
Ganz wichtig, wenn ihr euch neu erfinden wollt, müsst ihr eigentlich auch einen Ortswechsel machen. Also ihr müsst gar nichts, aber es ist ein besserer Weg, weil wenn du zurückkommst, dort wo du aufgewachsen bist, dann erwarten die Leute, die haben eine gewisse Erwartungshaltung dir gegenüber, wenn sie dich treffen. Und dann immer so, oh, jetzt ist er wieder da. Und dann war ich ein Jahr lang in Nürnberg, wo ich aufgewachsen bin. Das war fürchterlich. Also ich konnte gar nicht mich lösen. Könnt ihr es ein bisschen verstehen, wenn ihr an Weihnachten nach Hause geht zu den Eltern. Und ihr habt euch vorgenommen, dieses Jahr wird alles anders. Und dann trotzdem, kaum ist man in dem Haus, dann ist man wieder so manchmal in alten Verhaltensmustern, die man eigentlich woanders gar nicht mehr zeigen würde. Und so ging es mir. Und deswegen war der Umzug nach Mainz, war das eine sehr kluge Entscheidung damals. Wir haben auch lange überlegt, wir wollten in eine Großstadt, aber wir wollten zum Beispiel jetzt nicht nach Frankfurt, wo dann auch wieder vielleicht eine kriminelle Szene so stark ist, dass ich irgendwie angezogen werde oder Abend oder nach Berlin, wo ich dann jeden Abend FOMO hätte und denke, ich muss jetzt irgendwie raus oder. Und da ist hier die ideale Mischung zwischen perfekter Anbindung und Großstadt und trotzdem ländlicher Charme.
Heute leistest du mit deinem Verein Sichtweisen, den du in Mainz 2018 gegründet hast, zusammen mit deiner Frau, Präventionsarbeit. Du gehst zum Beispiel an Schulen, in Jugendhilfeeinrichtungen und erzählst, ja, wie es ist, kriminell zu sein, wie es ist, im Knast zu sitzen. Wie reagieren die Jugendlichen drauf?
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Location man ist. So, wenn du jetzt in einer, weiß ich nicht, hier Gymnasium, irgendwie Oberstufe bist, dann ist es ein bisschen anders, als wenn du jetzt in einer klassischen, wie man früher Brennpunkt gesagt hat. Was den Jugendlichen viel Eindruck macht, ist irgendwie so dieses, okay, hier ist jetzt einer, ein Erwachsener, der sagt, ich habe Fehler gemacht. Also ich war da total überrascht darüber, dass Jugendliche das nicht gewohnt sind, dass Erwachsene von sich sagen, so, das war falsch. Und ich erzähle euch das nicht, weil ich sage, ihr seid falsch, sondern ich erzähle euch meinen Fehler. Und ihr könnt gucken, ob ihr da was mitnehmt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Jugendgefängnis arbeite, dann ist es ganz anders. Dann die sind auch nur gewohnt, dass die Leute immer kommen, ja, sagen, ihr seid falsch, die Gesellschaft hat schon gesagt, ihr seid falsch, offensichtlich sind sie falsch, die wissen es auch. Und wenn ich jetzt aber reingehe und sage, ja, als ich meine erste Hausdurchsuchung hatte mit 14, hat es das und das mit meinen Eltern gemacht. Das konnte ich damals nicht sehen, dass die Nachbarn dann nicht mehr mit ihnen geredet haben, dass sie sich geschämt haben, weil die Polizeiautos vor der Tür standen, dass sie ihre Privatsphäre danach in ihrer eigenen Wohnung sich nicht mehr wohlgefühlt haben. Das konnte ich mit 14 nicht sehen. Heute weiß ich's. Und dann sage ich das und sage ich, das habe ich meiner Mutter angetan. Und dann siehst du dort, dann sitzt da ein 19-, 20-jähriger Täter, der sich erinnert, wie war es bei ihm. Und dann muss ich nicht sagen, das hast du deiner Mutter angetan. Die Übertragung macht er dann ganz alleine. Und so ist es sehr viel wirksamer, als zu sagen, hey, du machst einen Fehler, als zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn der Jugendliche weiß, den hat er auch gemacht, dann kann er das übertragen und nimmt sich dann die Sachen raus, die ihm helfen.
Und du arbeitest ja noch mit anderen zusammen, du hast inzwischen auch Leute angestellt in dem Verein. Wie viel seid ihr?
Wir sind jetzt ein Team von 4, 5 Leuten, so das Sozialpädagogen, wir haben eine Bürokraft. Gerade bei der Arbeit mit dem Jugendamt, wir machen in Mainz auch Erziehungsbeistand schaffen. Und gerade diese Sachen, da brauchst du eben pädagogische Fachpersonal. Das kann ich nicht machen. Ich bin ausgebildeter Antigewalttrainer, ich kann meine Sachen machen. Und ja, brauchst auch Sozialpädagogen auf jeden Fall.
Wie finanziert ihr euch?
Soziale Arbeit ist sehr unterfinanziert. Wir finanzieren uns über Spenden, ich spende jedes Jahr, wir finanzieren uns aber auch über die Arbeit mit dem Jugendamt. Es gibt auch Firmen, die uns unterstützen, ne, von auch hier in Mainz, große Firmen wie Schott oder so, die mal an uns denken. Und was wir aber auch immer brauchen, sind wirklich Leute, die uns vertrauen, die sagen, hey, wir haben hier mal einen Platz für den Jugendlichen, dass der mal eine Ausbildung machen kann oder so. Das sind alles die Dinge, die sind wichtig in der sozialen Arbeit.
Maximilian, wenn man dein aktuelles Buch Gefährliches Ego liest, dann wird klar, dein Leben ist heute glücklich. Du hast dir jetzt 10 von 10 Punkte gegeben.
10 von 10, wer denkt das denn? Ja, krass.
Aber es ist nicht immer einfach.
Aber ich habe auch Hochzeitstag. Also nochmal, ne, für die Leute 10 von 10 Punkten, weil heute ist mein Hochzeitstag.
Okay. Und
also, mehr kann ich nicht wollen.
Dein Leben ist aber nicht immer einfach, auch wenn du glücklich bist, Nein. Weil du einen täglichen Kampf gegen dich selbst führst. Du schreibst in deinem Buch, dieser Spruch, den die Leute immer sagen, hör einfach auf dein Innerstes, das ist für dich kein guter Rat. Warum?
Das ist sehr schwierig, weil mein Innerstes mir oft Dinge sagt wie, denk an dich, nimm mehr, friss, friss, friss. Und das Ding ist, der Satz, der mir da immer einfällt, ist, ich kann nicht einfach sein, wer ich will. Wenn ich einfach, oder sein, wer du bist, wenn ich einfach nur das bin, dann komme ich 13 Jahre in den Knast. So, ich möchte sein, wer ich wirklich will, wer ich sein will.
Ich wollte gerade sagen, oder vielleicht ist der Spruch, sei der Mensch, der du sein möchtest.
Genau,
der
nicht, würde besser nicht sei, passen. Wer du bist, sondern sei, wer du sein möchtest, werde, wer du sein möchtest. Und ich möchte ein positiver Mensch sein, ich möchte ein prosozialer Mensch sein, ich möchte jemand sein, der so eine schwere Störung versucht, so gut wie möglich damit zu leben und so wenig Schaden, wie es geht, zu machen. Und das ist vielleicht abschließend, so eine Diagnose ist keine Entschuldigung. Eine Diagnose ist ein Arbeitsauftrag. Und ich glaube, das gilt für jede. Und so handle ich es.
Also, ich finde, soweit ich das beurteilen kann, hast du schon eine Riesenwegstrecke zurückgelegt und kannst da wirklich stolz drauf sein.
Ach, vielen Dank.
Wir haben es ja vorhin schon gemerkt, du bist begeisterter Hundeliebhaber, Max. Mhm. Du hast heute selbst 2 Hunde. Mhm. Inwieweit helfen dir die Hunde, der Mensch zu sein, der du sein möchtest?
Hunde sind bei mir so dieses Ding, es ist ja tatsächlich ein Kinderersatz. Wir haben uns gegen Kinder entschieden, unter anderem aufgrund der psychischen Vorbelastung, die ich mitbringe und der Angst, dass wir das vererben. Ich war eine lange Zeit meines Lebens, hätte ich mir 1 gegeben, als du gefragt hast, wie es mir geht und keine 10. Ich war lange Zeit suizidgefährdet, mir ging es lange Zeit nicht gut und wir wollten das nicht weitergeben. Ich möchte aber trotzdem Liebe geben und Verantwortung zeigen und ich habe auch noch dieses Gefühl, diese Schuld, dass ich meinen ersten Hund eben so im Stich gelassen habe. Und das ist das, was ich auf die Hunde projiziere. So, ne? Ich möchte für die ein gutes Leben machen. Das sind auch Malteser Besuchs- und Begleithunde. Wir gehen damit ins Altersheim, arbeiten mit älteren Menschen und so. Also die sind auch Teil des sozialen Konstrukts, das ich möchte.
Maximilian, ich wünsche dir viel Erfolg und dass du auf deinem Weg immer weiterkommst. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast als Dankeschön, dass er Zeit für Leute hatte. Und da wir jetzt in großen Schritten auf den Advent zugehen, dachte ich, ich schenke dir einen Adventskalender. Und zwar einen für deine Hunde und dich gemeinsam. Hier den Hunde-Adventskalender zum Mitmachen.
Das ist ja ein tolles
mit
Geschenk.
24 Challenges, Fakten und Anregungen für tolle, glückliche Hundemomente.
Das ist ein super Geschenk. Vielen, vielen Dank.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und danke dir, dass du hier warst.
Ach, danke, dass ich da sein durfte.